Ja, Heike, vielen Dank für den netten Vergleich mit deinem Chef. Bin ja froh, dass du mich nicht noch mit der hochmotivierten Mitarbeiterin aus deiner alten Gemeinde verglichen hast. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ein Riesenauftrag, für die meisten von euch sehr bekannt, schon mehrfach gehört. Wenn man so einen Riesenauftrag bekommt, kann der ja unterschiedliche Reaktionen wecken. Manche sind total herausgefordert, angespornt. Manche, die vielleicht ein bisschen nachdenklicher sind, fühlen sich sehr unsicher und überfordert. Man kann sich auf viele Aufträge im Leben vorbereiten und das ist auch angemessen. Aber hey, das ist doch ein Auftrag, der ist eine Nummer groß zu groß. Irgendwie bleibt das Neue, Schwierige, auch immer das Unbekannte, egal wie gut man sich darauf vorbereitet. Als ich zum ersten Mal Papa wurde, habe ich mich vorbereitet. Ich habe mit Christoph zusammen im Vorbereitungskurs Puppen gewickelt, weil wir das trainiert haben. Du erinnerst dich, Christoph? Ich habe Bücher gelesen, Filme angeschaut. Ich wollte wirklich so alles vorher gecheckt haben und ich war riesig aufgeregt, auch besonders als der Jonathan aus dem sicheren Krankenhaus dann nach Hause kommen sollte. Ich habe gedacht, schaffen wir das überhaupt zu Hause mit so einem kleinen Kind? Habe ich noch nie gemacht. Ein ziemlich großer Auftrag. Mein großes Glück war an der Stelle die Becky. Ich weiß nicht woher, die hat einfach so eine unheimliche Ruhe und Sicherheit ausgestrahlt, sodass ich den Eindruck hatte, das wird irgendwie gut gehen. Das liegt nicht an mir, aber irgendwie wird es gut gehen. Und trotzdem, obwohl ich so eine Frau habe, die mir so Sicherheit und unseren Kindern so Sicherheit ausstrahlt, habe ich mir oft in meinem Leben und öfters immer wieder die Frage gestellt, wie macht man das eigentlich, so ein richtig guter Papa zu sein? Wann musst du locker lassen? Wann musst du richtig streng sein? Das bitte nicht der Becky verraten, die Unsicherheit, denn bei der tue ich immer so, als ob ich hundertprozentig sicher wäre, dass das gerade, was ich mache, so richtig gut durchdacht ist. Letzte Woche war der große Tag von Sebastian. Ich fand die Feier sehr schön, die Predigt, auch die Gemeinschaft miteinander. Und da wurde ich auch nochmal dran erinnert. Der Sebastian steht hier, da war ja auch sehr formal, diese Ordinationsfeier, die Worte, die einem dann gesagt werden. Und da habe ich nochmal gedacht, boah, das ist so der neue große Auftrag für ihn, auch für uns als Gemeinde. Und für den Sebastian beginnt in seinem Leben wirklich was ganz Neues. Ich frage mich, ob er sich durch Studium und seine Praktika wirklich ausreichend sich auf uns vorbereitet fühlt. Das weiß ich natürlich nicht. Liebe Grüße, Sebastian. Er hat gesagt, er wollte sich die Predigt im Internet nachher anhören. Ich hoffe, dass du eine gute Zeit mit uns hast. Ich selber bin sehr sicherheitsorientiert, will gerne immer vorher alles geprüft und gemacht haben. Mag es nicht so sehr, ins kalte Wasser geworfen zu werden, aber irgendwie habe ich so den Eindruck, Gott hat eine Neigung, uns immer wieder groß herauszufordern, unsere Grenzen vor Augen zu führen und zu zeigen, was für Möglichkeiten er mit uns sieht. Eigene Sicherheiten zu verlassen. Und Gott sieht das wie so ein roter Faden durch die Bibel, dass er Menschen scheinbar große, unmögliche Lebensaufträge gibt. Und irgendwie scheint jede Geschichte von jeder Person in der Bibel immer von diesem Gedanken beseelt zu sein. Diese bekannte Stelle, die Heike eben auch vorgelesen hat, mit diesem großen Auftrag geht hin zu allen Völkern, hat zwei Verse, die Heike erst danach gelesen hat, die mich sehr nachdenklich gemacht haben. Vor dem großen Auftrag gibt es nämlich zwei Verse. Ich weiß gar nicht, ob wir die so bewusst schon mal gelesen haben. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa, auf den Berg, zu dem Jesus sie bestellt hatte. Als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige hatten auch Zweifel. Wenn wir einen riesengroßen Auftrag hätten, eigentlich den größten Auftrag, also Champions League-Sieger werden ist ja schon ein Riesenauftrag, aber hier geht es um die Errettung und die Missionierung der ganzen Welt, also das ist ja nochmal viel, viel größer. Und wir wären Jesus und würden diesen Riesenauftrag gerne durchsetzen wollen und wollen gerne auch erfolgreich sein. Und dann würden wir uns, glaube ich, eine sehr hochmotivierte, sehr engagierte, ausgebildete Elitegruppe anvertrauen, die top in Teamarbeit geschult ist und jeder kann sich hundertprozentig auf den anderen verlassen. Also um die Champions League zu gewinnen, ein bisschen Auftrag, der ein bisschen geringer und nicht so schwierig ist, da würde ich mir, was weiß ich, den Lionel Messi holen und ich würde den Ronaldo holen. Ich würde alle, die in Topform sind, zusammentun, würde mir den besten Trainer holen und versuchen, das hinzubekommen. Und egal wie, bis jetzt hat es noch keine Mannschaft in den letzten 15 Jahren oder 20 Jahren geschafft, das zweimal hintereinander hinzubekommen, weil das scheint irgendwie so schwierig zu sein. Irgendwie macht Gott das vollkommen anders in dieser Geschichte. Und wenn wir die Bibel durchlesen, wie ein roter Faden, auch vollkommen anders. Immer gibt es diesen riesengroßen, nicht bewältigbaren Auftrag. Und dann sucht sich Gott Leute aus, die nicht Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo heißen. Wenn wir dieses lesen, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber gestolpert seid, über diesen Vers 16, das Erschreckende, finde ich, was wir zuerst lesen, ist, dass es die Anzahl 11 ist. Hier steht drin, die 11 Jünger. Die Gruppe ist nicht mal vollzählig. Wir wissen, welche traurige Geschichte hinter der Zahl 11 steckt. Jesus ist mutig gestartet mit 12 Leuten, die er selbst persönlich handverlesen auserwählt hat. Diese 12 sollten erinnern an diese 12 Stämme Israels. Die Zahl 12 setzt sich zusammen aus 3 mal 4. 3 ist das Heilige, 4 ist das Irdische. Das kommt hier in perfekter Kombination zusammen. Aber es waren nur 11. Die 12 war eigentlich Gottes Versprechen, mit Israel alles wieder in Ordnung zu bringen. Das war das Heilige und Menschliche zusammen im Ideal. Und jetzt kommen 11. Irgendwie unvollständig, fehlerhaft. Das Zweite, was in dieser Geschichte ist, wenn wir uns diese Typen mal anschauen, die da noch übrig geblieben waren. Was waren das für Leute? Wodurch sind die bekannt und berühmt geworden in der Bibel, vielleicht bei uns in Erinnerung? Ich müsste nur sagen, wer war vorlaut? Und die meisten von euch würden sagen Petrus. Ich könnte mit euch über Donnersöhne sprechen, über Leute, die in eine Kasse greifen. Ich könnte über Leute sprechen, die ehrgeizig und rücksichtsvoll ganz dicht im Himmel den Platz bei Gott haben wollten und die anderen in die zweite Reihe rücken wollten. Ich könnte über Leute sprechen, die verleugnet haben. Und ihr würdet immer an Leute denken. Irgendwie scheinen diese Typen nicht durch viele richtige Erfolge berühmt geworden zu sein, sondern durch andere. Und mit diesen Typen, die Gott auserwählt hat, will er diesen verrücktesten Auftrag der Welt durchführen. Was war das für ein Haufen? Manche, finde ich, haben immer so ein bisschen das Gefühl, in den Predigten kommen die Jünger zu schlecht weg. Und die wollen irgendwie so dann so total toll über den Petrus reden und wollen sagen, dass das ja auch mutig ist, was er gemacht hat. Das habe ich auch Verständnis für und das ist ja auch so. Ist ja auch nicht alles schlecht bei den Leuten, die Sachen verbocken, sondern die haben auch andere Seiten. Aber ich glaube, die Jünger so zu beschreiben, als ob das eine Top-Elite-Truppe ist, die gegenseitig aufeinander geachtet haben, nie gezweifelt, ich glaube, da kommen wir nämlich nicht wirklich weiter. Vielleicht sagt ihr, ja, okay, du hast recht und so. Das waren nicht so die besten Leute, die sich Jesus ausgesucht haben. Aber nach 2 Jahren mit Jesus unterwegs hat er die in einen Top-Zustand gebracht. Das ist ein Trainer, ein Coach, der macht aus solchen Leuten. Der hat das letzte Potenzial aus denen rausgeholt. Und nach 2 Jahren sind die soweit, die können das wirklich. Wenn wir diesen Vers aber weiterlesen, steht drin: Als sie ihn, den Auferstandenen, sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige hatten auch Zweifel. Okay. Ich finde, das Schöne an unserer Gemeinde ist, wir sind eine Gemeinde, wo Zweifel gewünscht erlaubt sind. Wir dürfen andere Fragen an die Bibel stellen, als das vielleicht manche sich trauen. Und bei uns gehört Zweifeln zum Glauben als fester Bestandteil dazu. Und das ist doch stark. Aber ich frage mich, gibt es nicht irgendwie auch Augenblicke, da ist irgendwie Zweifel nicht angebracht? Dieser Jesus, dieser Auferstandene, wir haben am Donnerstag damit angefangen, in unseren theologischen Feierabenden zu sprechen, aber auch für die, die nicht da waren. Jesus war ja diesen Jüngern schon mehrfach begegnet. auf sehr individuelle, persönliche Art und Weise. Das ist ja nicht die erste Begegnung mit dem Auferstandenen, sondern die mehrfach verschiedene Begegnung. Und dann will Jesus denen den größten Auftrag am Ende geben und die Reaktion ist bei der mehrfachen Begegnung wieder, einige hatten Zweifel. Im Grundtext steht da neben verschiedenen Bedeutungen auch halbherzig. Also nach all dem, was man mit Jesus auserwählt hat, man hat vielleicht die Erfahrung gemacht, ich bin irgendwie nicht so ein ganz toller, dann erwählt mich Gott aus, dann nimmt er mich mit, dann zeigt er mir seine Idee, seine Vision vom Reich Gottes, der befähigt und beauftragt mich. Dann habe ich eine tiefe Krise, als er auf einmal gestorben ist und dann begegnet er mir mehrfach und ich merke, dass das alte Feuer kommt wieder hoch und wird zum neuen Feuer und die Reaktion ist Zweifel und Halbherzigkeit. Wirkt vielleicht ein bisschen depressiv, aber ich glaube, dass das auch wirklich so ist, dass das Entscheidende an dieser Geschichte, an diesem großen Auftrag, nicht die Professionalität der Jünger ist. Nicht die 12, auch nicht die tollen 11, die übrig geblieben sind, sondern eigentlich scheint es auf was vollkommen anderes anzukommen. Wenn ich das zusammenfasse aus diesen Versen davor, würde ich sagen, Jesus wählt 12 zweifelhaft begabte, ich will nicht sagen talentfreie, aber zweifelhaft begabte Menschen aus, die sich zu Beginn und unterwegs in diesen 2 oder 3 Jahren durch sehr große, freundlich gesagt, Menschlichkeit auszeichneten. Von dieser tollen Truppe blieben noch 11 übrig. Diese begegneten dem Auferstandenen auf individuelle, wundersame Art und Weise mehrfach und waren trotzdem eher in einem halbherzigen, zweifelhaften Zustand, in einer teilweise sich immer noch bekämpfenden und teilweise mehrfach sich verleugneten Gemeinschaft. Heute würde man sagen, Zeit für Supervision. Und das macht Jesus dann auch. Der gibt denen eine Supervision. Geht hin in alle Welt. Geht. Genau ihr, die ihr unvollkommene 11 seid, die unvollständige Anzahl geht, ihr, die qualitativ irgendwie so komisch seid, geht. Und das ist so typisch Gott, seit Anfang bis zum Ende der Bibel, geht. Mose soll das Volk befreien. Nein, ich bin noch nicht so weit. Geh. Gideon, nein, ich bin noch nicht so weit. Ich bin zu jung. Geh. Abraham bekommt einen Lachkrampf. Geh. Jesaja, ich hab's nicht drauf. Das wäre Selbstmord. Das ist keine gute Idee, Gott. Geh. Saul versteckt sich hinten im Gepäck. Gott sagt, geh. Wie kann das funktionieren, dass Gott in so einer Truppe mit so Menschen sagt, geh oder geht? Irgendwie scheint das Gottes ursprüngliche Idee zu sein und Riesenfreude zu machen, sich Menschen auszusuchen wie dich und mich, die offensichtlich Grenzen haben, Schwächen haben, sich und Gott nicht viel zutrauen. Das sind irgendwie Menschen Gottes erster Wahl. Menschen, die sagen, ich bin nicht bereit, ich habe zu wenig Kraft, das ist mir zu viel, ich bin nicht begabt genug, ich habe keinen Glauben, ich habe zu wenig Liebe, zu wenig Zeit, zu wenig Angst und so weiter und so weiter. Vielleicht findest du dich, ich mich an der einen oder anderen Stelle wieder. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass Gott das überhaupt nicht irritiert, dass das ihn überhaupt nicht abhält, den größten Auftrag der Welt, diesen Menschen uns anzuvertrauen. Er redet diese Leute, dich und mich, auch nicht stark und sagt, hey Jens, in dir steckt viel mehr, als du denkst. Die Antwort von Gott ist zweigeteilt, einmal vor dem Vers und dann am Ende des Verses. Als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige hatten auch Zweifel. Jesus trat auf sie zu, sagte, Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und nach dem Auftrag, und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Gott sagt nicht, es liegt in deinem Potenzial, in deinen Möglichkeiten, in deiner Kraft. Wir kriegen das schon hin, ich mach dich so weit. Nein, Gott sagt, das Entscheidende ist, ich bin Gott. Ich habe die Vollmacht, ich habe die Autorität und ich bin bei dir. Darauf kommt es an. Beim Fußballspiel ist es doch so, dass Heimspiele oft besser laufen. Vielleicht der fehlende 12. Mann sind die Zuschauer, die einen unterstützen, die einem Flügel verleihen. Diese 11, diese unvollkommene 11, wird vielleicht durch Jesus vollkommen. Er ist vielleicht der 12. Mann in diesem Spiel. Er steht wie eine Wand. Er steht wie eine Wand hinter uns und vielleicht ist dieser Auftrag ein Heimspiel. Wir spielen auf eigenem Platz, weil Gott derjenige ist, der die Sache vervollkommnet, der die Sache in Ordnung bringt. Gott schickt diese 11 mit Unvollkommenheit, Begrenztheit und so weiter mehrfach gesagt, aber für Gott ist das kein Problem. Er ist der 12. Mann. Und das dritte Tröstliche für mich an dieser Stelle ist, vielleicht ist die Meisterschaft ja auch entschieden. Vielleicht ist es ja so, dass Jesus wirklich der Meister ist. Vielleicht ist es ja so, dass wir befreit ausspielen dürfen bei diesem großen Auftrag. Denn das Eigentliche können wir gar nicht mehr verlieren. Vielleicht hat er schon alles entschieden. Vielleicht gilt dieses, es ist vollbracht und das Geheimnis der Auferstehung schon als festen Zuspruch, dass Gott mit seinem Reich zum Ziel kommen wird und wir in seiner Mannschaft mitspielen dürfen. Ich möchte gerne zum Abschluss 3 Fragen stellen. Vielleicht können wir, bevor wir das nächste Lied singen, einfach 1 bis 2 Minuten Zeit haben, drüber nachzudenken. Wenn dem wirklich so ist, dass Gott derjenige ist, der den Unterschied macht. Vielleicht ist dann heute so eine Idee, dass Gott sagt, wo in deinem Leben sollst du jetzt aus deinem eigenen Boot herauskommen? Wo in deinem Leben kannst du diesen für dich unmöglichen, unglaublichen, unfassbaren Auftrag fortsetzen? Wo, Gott, möchtest du mich in meinem Alltag neu herausfordern? Wenn ich diese Geschichte zusammenfasse für mich, dann ist das so, dass ich glaube, Gott ist derjenige, der sich vorgenommen hat, durch mich, durch dich Geschichte zu schreiben. Und uns Teil dieser unglaublichen Geschichte zu machen. Er ist unser Gott. Er hat die Autorität. Er ist unser 12. Mann. Er steht bei uns. Er hat die Meisterschaft entschieden. Und wir dürfen mit ihm befreit aufspielen. Amen.